Guten Morgen miteinander. Seid ihr noch aufnahmefähig? Ja, jetzt wird es noch ganz spannend. He? Wow. Super. Wir sind ja daran, an einer Predigtserie, wo es geht um den Glauben im Alltag. Und wenn dieses Thema heute nicht passt, dann haben wir ein Problem. Die Zeit, die beschäftigt uns jeden Tag. Der Umgang mit meiner Zeit, mit meinen Prioritäten. Wow, das ist wichtig. Hast du gewusst, dass du ein Volltreffer Gottes bist? Ja, die einen sind nicht überzeugt. Hä? Ihr seid ein Volltreffer Gottes. Einmalig, originell. Wow, und Gott hat dich gesegnet mit Gaben, mit Umständen, mit deiner Familie. Und deswegen ist dieses Thema für dich ganz spezifisch, oder? Du musst heute nicht für deinen Nachbarn hören, sondern heute geht es um dich. Also, ja, yeah, das ist spannend, das ist wirklich sensationell. Unser Umgang mit der Zeit. Schaut euch diese Bilder an. Solange wir Menschen einigermaßen gesund sind, fit sind, da strotzen wir vor Tatendrang, oder nicht? Da gibt es so vieles Faszinierendes zu sehen in der Welt, so vieles zu entdecken, so viele spannende Leute zu treffen. Da gibt es so viel Interessantes zu erleben, so viel Gutes zu genießen, oder nicht? Und manchmal sind wir frustriert, weil unsere Zeit dabei viel zu schnell abläuft. Kennt ihr das? Sie zerrinnt uns förmlich in den Händen. Und jeder, der ein bisschen Lebenserfahrung hat, der wird einig sein mit meiner Aussage, dass jede Minute ein wertvolles Juwel ist. Stimmt das? Aber oft ist es zu spät, wenn wir uns dessen bewusst werden, oder zack, abgelaufen. Die Statistiker sagen, dass wir in unserer Zeit während einer durchschnittlichen Lebensdauer von 72 Jahren zusammengezählt 21 Jahre schlafend verbringen. Wow! Kauf dir eine gute Matratze, oder? 14 Jahre arbeiten, 7 Jahre im Bad, einige etwas länger. 6 Jahre essend, 6 Jahre auf Reisen, 5 Jahre in Warteposition, das ist spannend. 4 Jahre lernend, 3 Jahre in Meetings, einige ein bisschen länger. 2 Jahre, in denen wir Anrufe beantworten. 1 Jahr auf der Suche nach verlorenen Dingen. Wenn ich meine Brille dazu zeige, noch mehr. 8 Monate, in denen wir Spam-Mails öffnen, 6 Monate vor roten Ampeln. Bei jedem sehen diese krassen Zahlen ein bisschen anders aus, oder? Und dennoch wird deutlich, dass wenn wir nur leben für den Feierabend und für die Ferien, für die großen Highlights, dann verpassen wir den größten Teil unseres Lebens. Und deswegen ist es sinnvoll, wenn wir diese Route-Dinge nicht einfach hinter uns bringen, dass wir lernen, dem Leben entspannter zu begegnen und es auszukaufen, es auszugeben. Jede Minute ist ein wertvolles Juwel und deswegen ist es wertvoll, wenn wir von Zeit zu Zeit mal innehalten und uns wieder mit diesem Thema beschäftigen, wie heute Morgen. Ich höre oft, ich habe nicht genug Zeit. Habt ihr das auch schon gehört? Und einige meinen tatsächlich, Gott sei ein komischer Quellgeist, der einem Tag nur 24 Stunden spendiert. Ja, als Ersten müssen wir mal Folgendes feststellen. Die Zeit ist absolut gerecht verteilt. Alle Menschen haben pro Tag gleich viel Zeit zur Verfügung. Niemand kann Zeit sammeln, niemand kann sie kaufen, niemand kann sie aufhalten. Und die Herausforderung ist nicht, dass wir nicht genügend Zeit hätten, sondern die Frage ist, wie gehen wir mit ihr um, wie nutzen wir sie richtig? Charles Richard hat es trefflich formuliert. Lasst euch nicht vom Kalender an der Nase herumführen. Es gibt nur so viele Tage in einem Jahr, wie wir nutzen. Recht hat er. Ganz schwierig für uns sterblichen Menschen zu begreifen, ist, dass Gott uns Menschen mit einer ewigen Bestimmung geschaffen hat, die weit, weit über unser menschliches Zeitverständnis hinausgeht. So hat Gott ganz klare Ziele, ganz klare Visionen für unser Leben hier auf dieser Erde. Aber Gottes Ziele für dein Leben, die hören mit deinem physischen Tod nicht einfach auf, sondern sie gehen nahtlos weiter in die Ewigkeit. Und so wie die 9 Monate, die wir im Bauch unserer Mutter verbracht haben, eine Vorbereitung waren für das Leben hier auf diesem Planeten, ist das Erdenleben nichts anderes als eine Vorbereitung für die Ewigkeit. Und jetzt kommt der Punkt, wenn wir verstehen, dass wir hier auf dieser Erde das sehen, was wir einmal in der unendlich langen Ewigkeit ernten werden, dann sollte uns das auch ermutigen, gute Verwalter der Zeit zu sein, die Gott uns hier anvertraut auf dieser Erde. Gott möchte, dass wir hier auf dieser Erde Schätze für den Himmel sammeln. Und wo geschieht das? Das geschieht dort, wo wir über allem in einer Liebesbeziehung mit Jesus leben. Das geschieht dort, wo ich zuerst nach dem Reich Gottes trachte, wo ich mich unter seine Herrschaft stelle. Das geschieht dort, wo ich Menschen das Evangelium erkläre, wo ich versuche, andere Menschen jünger zu werden, ihnen zu helfen. Wenn wir im Lichte der Ewigkeit leben, dann verändert sich unser Leben. Dann ändern sich unsere Werte zum Beispiel. Dann wird die Veränderung in den Charakter, in das Bild von Jesus ein ganz wichtiges Thema für uns werden. Dann wird auch die Investition in Beziehungen, das Entdecken, das Ausüben unserer Talente, unserer Gaben ganz bedeuten. Wenn wir im Hinblick auf die Ewigkeit leben, dann werden uns auch die Belange der Ortsgemeinde, die Belange seiner Braut, die übrigens in die Ewigkeit eingehen wird, und auch die einfachsten, die kleinsten Handlungen wichtiger werden als so viel anderes Zeugs, das wir sonst machen. Und möge Gott uns Gnade schenken, dass unser Leben hier auf dieser Erde wirklich ein Säen ist für die Ewigkeit. Ja, weil jede Minute wirklich ein wertvolles Juwel ist, hat auch die Bibel ganz viel uns zu berichten, wie wir mit der Zeit umgehen, dass wir nicht einfach so unbewusst in den Tag hineinleben. Wir sollen unsere Zeit, die uns als eine der kostbarsten irdischen Gaben geschenkt worden ist, sinnvoll einsetzen. Der Prediger sagt im Prediger 8,6, denn für jede Sache gibt es die richtige Zeit und das richtige Verhalten. Und die Bibel ermutigt uns, dass wir unser Zeitmanagement mit Weisheit angehen. Und zwar schwarz auf weiß. Epheser 5,15 NGÜ. Gebt also sorgfältig darauf Acht, wie ihr lebt. Verhaltet euch nicht wie unverständige Leute, sondern verhaltet euch wie klug. Macht den bestmöglichen Gebrauch von eurer Zeit, gerade weil wir in einer schlimmen Zeit leben. Eine klare Botschaft, oder? Zeitmanagement ist klar ein Akt der Verwaltung. Und Gott wünscht sich, dass wir auch kluge Verwalter der Zeit sind, der uns einmal anvertraut in unserem Leben. Und was sagt die Bibel in 1. Korinther 4,2? Von Verwaltern wird verlangt, dass sie zuverlässig sind. Und weil unsere Zeit kurz und begrenzt ist, ist es gut, dass wir uns mit dem Thema der Zeiteinteilung auseinandersetzen. Der Mose hat in einem Psalm geschrieben, Psalm 90,12, lehre uns unsere Tage richtig zählen, damit wir ein weises Herz erlangen. Die Tage zählen, die Tage auskaufen. Wow! Und wie beginnt das Ganze? Zuerst brauchen wir eine Entscheidung, überhaupt gute Verwalter unserer Zeit sein zu wollen. Ohne diese Entscheidung kommt es anders raus. Wenn wir keine klaren Entschluss treffen, die Zeit aktiv verwalten zu wollen, was werden wir dann feststellen? Dass das Leben, dass die Umstände unsere kostbare Zeit verwalten werden. Wow, und das möchten wir eigentlich nicht. Und das ist eigentlich die Kernaussage vom heutigen Morgen. Ein reifes geistliches Leben im Sinne der Bibel zeichnet sich nicht durch Extreme aus, sondern durch Ausgeglichenheit. Und ich glaube, der Geist Gottes, der in uns wohnt, möchte uns helfen, ein dynamisches, ausbalanciertes Leben zu leben, auch wenn das eine unglaubliche Kunst ist, oder? So, jetzt kommen wir ein bisschen näher zum Thema. Im Umgang mit dem Zeitmanagement fallen besonders drei Extreme auf. Schaut euch diese Schweine an da. Menschen, die Zeit verschlafen, Menschen, die Zeit verschwenden und kaum etwas durch ihr Leben bewegen. Oder anders gesagt, solche Menschen leben so ein bisschen planlos in den Tag hinein, oder? Menschen, die so leben, leben primär nach ihren inneren Impulsen, nach dem Lustprinzip oder vielleicht trefflicher gesagt nach dem Keinlustprinzip, oder? Kommen ich nicht heute, dann kommen ich halt morgen. Und Sprüche 6,6 sagt dieser Gruppe, geh hin zur Ameise, du Fauler. Siehe ihre Wege an und werde weise. Yes. Jetzt ist es ganz wichtig, dass wir verstehen, Jesus hat uns nicht zu einem verknorksten Christenleben berufen, wo es darum geht, gewisse Gesetze zu erfüllen, Regeln zu beachten. Er ist daran interessiert, dass wir in einer dynamischen Liebesbeziehung mit ihm leben. Dafür schlägt sein Herz. Er will dich haben, dein Herz. Und so ist Gott auch nicht in erster Linie an unseren Taten interessiert. Und dennoch muss gesagt werden, dass eine echte dynamische Liebesbeziehung unmöglich ohne Werke auskommen kann. Zwei Verliebte, die kannst du nicht aufhalten. Die wollen einander dienen. Und deswegen gehört das dazu. Deswegen spricht das Neue Testament unaufhörlich von diesen Werken der Liebe, von diesen Werken, die aus der Liebe entspringen sollen. So sagt Jesus zum Beispiel der Gemeinde in Ephesus, die ihre erste Liebe verlassen hat. Das ist ganz interessant. Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Denke nun daran, wovon du gefallen bist und tue Buße. Und was sollst du machen? Tue die ersten Werke. Die Liebe drückt sich aus in Werken. Und nur, dass wir das in unserem Zeitalter, wo die Gnade so überbetont wird, nicht vergessen. Das Neue Testament ist voll von Bibelstellen. Hier habt ihr eine ganze Liste, oder? Wo von diesen Liebeswerken gesprochen werden, die Menschen tun, die in Jesus verliebt sind. Ich meine, das ist sogar ein zentrales Thema in den Sendschreiben. Also, das ist die erste Kategorie. Dann gibt es ein anderes Extrem im Umgang mit dem Zeitmanagement. Menschen, die hyperaktiv und gestresst leben. Gibt es auch in der heutigen Zeit, oder? Und einige, die so leben, haben das schon ein bisschen vererbt bekommen, oder in ihren Genen. Andere haben nicht selten ein Problem in der Definition ihrer Prioritäten. Und der Prediger 4,6 sagt, eine Handvoll Gelassenheit ist besser als beide Hände voll Mühe und Jagd nach Wind. Er ist ein cooler Typ, der Prediger. Im guten Glauben und in der guten Absicht für das leibliche Wohl von Jesus zu sorgen, ist Martha pausenlos in Sorge herumgedüst wie von einer Tarantel gestochen, bis Jesus sie gestoppt hat und ihr gesagt hat, Lukas 10, 42, Martha, Martha, du bist wegen so vielem in Sorge und Unruhe. Aber notwendig ist nur eines, Maria hat das Bessere erwählt und das soll ihr nicht genommen werden. Merken wir gut, der Schwerpunkt liegt nicht in der Beschäftigkeit dieser Frau, sondern in ihrer Sorge und in ihrer Unruhe. Dann gibt es im Umgang mit dem Zeitmanagement dann eine dritte Menschengruppe, die da auffällt, in einem anderen Extrem. Menschen, die zwar gute Vorsätze machen, diese dann aber oft nicht umsetzen und passiv bleiben. Ist das euch auch schon geschehen? Ja, ja, bei mir schon. Diese Gruppe ist eine Kombination der ersten beiden irgendwie. In Matthäus 21 lesen wir von einem Sohn eines Weinbauern, der zu seinem Vater gesagt hat, ja, ja, Vater, ich komme dann heute in deinem Weinberg arbeiten. Aber er ist nie angekommen. Hat groß geredet, aber hat nie etwas gesagt. Die Frage ist, neigen wir eher dazu, die Zeit zu verschlafen, gestresst zu leben oder aber immer wieder Vorsätze zu machen, ohne sie umzusetzen? Wie gesagt, ein reifes geistliches Leben im Sinne der Bibel zeichnet sich immer wieder durch eine Balance aus. Was wir verstehen müssen, ist, dass unsere Zeit, die Gott uns gegeben hat auf dieser Welt, plötzlich, bumm, fertig ist. Was ist euer Leben, sagt Jakobus 4. Ein Rauch seid ihr, der eine kleine Zeit bleibt und dann verschwindet. Queen Elisabeth sagte auf ihrem Sterbebett, all meinen Besitz gebe ich für einen Augenblick Zeit. Bumm, plötzlich weg, oder? Und da haben wir gehört in Epheser 5, wir sollen lernen, die Zeit auszukaufen, gute Verwalter von ihr zu sein. Und wo das geschieht, wird unser Leben ganz bestimmt auch befriedigt und gesegnet und effizient. Früher habe ich zum Beispiel gedacht, ja, in den Ferien, da relax ich einfach mal und lasse die Dinge einfach so auf mich zukommen. Ich lebe so nach meinem Bauchgefühl, tue einfach das, was mir gerade wichtig erscheint, was mir die Umstände gerade herantragen. Und dann kommt der Abend und ich bin so frustriert, weil unter dem Strich habe ich nichts Gescheites erlebt, nichts Gescheites gemacht. Und die Lebensphilosophie und die dementsprechenden Resultate fasst der Prediger wieder mal ganz galant zusammen. Er sagt, wer auf den Wind achtet, der wird nie säen. Und wer auf die Wolken sieht, wird nie ernten. Wow, spannend, oder? Heute lebe ich zielgerichteter, auch in den Ferien. Ich formuliere am Morgen klare Prioritäten und Zeitfenster, was ich tun will oder was ich nicht tun will. Da plane ich zum Beispiel zuerst eine dicke, stille Zeit mit Gott ein. Die kann ich durchziehen, weil ich von sonst nicht von Pflichten bedrängt werde. Und das ist so entspannend und befriedigend. Das Wichtigste, das wir bei diesem Vers sehen müssen, ist, dass der Prediger uns nicht zu Aktivismus und Leistung aufruft, sondern zu klarer Zielsetzung. Ich kann zum Beispiel am Morgen die klare Priorität und das klare Ziel setzen, 2 Stunden zu reservieren, um in der Sonne zu liegen, um meine Batterien aufzutanken, oder? Und wenn ich diese Priorität am Morgen setze, dann bin ich am Abend happy, weil ich sie durchgezogen habe. Ein ganz wichtiger Faktor guter Zeiteinteilung ist es, mit Weisheit die richtigen Prioritäten zu setzen. Es vergeht doch kaum ein Tag, wo wir am Abend nicht noch eine Liste haben von Dingen, die wir auch noch gerne hätten getan, oder? Frustrierend ist es aber dann, wenn wir am Abend immer wieder feststellen, dass wir zwar ganz viel getan haben, aber dass wir die Dinge, die für uns eigentlich bedeutend sind, oft vernachlässigt haben. Und es ist klar, dass wir immer frustriert sein werden in unserem Leben, wenn wir uns nicht angewöhnen, zuallererst das zu tun, was uns persönlich wirklich wichtig erscheint. Und deswegen möchte ich sagen, das Zeitmanagement, das erfreut, das befriedigt, das beginnt durch das morgendliche grobe Planen und Setzen der uns wichtig erscheinenden Prioritäten und Zeitfenster. Gewisse Dinge, gewisse Zeitfenster sind starr vorgegeben. Wenn du um 7 Uhr bei der Arbeit sein musst, dann ist die Zeit weg, dann kannst du die nicht planen. Da hast du keinen Spielraum mit zu entscheiden. Aber das ist nicht immer so. Du hast vielleicht eine Freizeit oder so. Und da, wo es möglich ist, erzielen wir die besten Resultate, wenn wir als erstes das tun, was uns am wichtigsten erscheint. Und dann als zweites anpacken, das, was uns als zweitwichtiges erscheint. Und dann erst das drittwichtigste in Angriff nehmen. Und wenn wir den Geist Gottes damit involvieren und sagen, zeig uns, was für uns wichtig ist, zeig uns diese Zeitfenster, die für diesen Tag dran sind, dann glaube ich, dann gehen wir am Abend schlafen und sind glücklich. Wenn wir hingegen zum Beispiel zuerst immer das tun, was uns gefällt oder das, was uns Spaß macht, wisst ihr, was das dann geschieht? Dann haben wir den ganzen Tag Spaß gehabt. Halleluja. Aber wir werden auch merken, dass das Wichtigste liegen geblieben ist. Und das frustriert. Wir werden immer frustriert sein in unserem Leben, wenn wir dieses einfache Prinzip der Definition der wichtigsten Prioritäten missachten. So, jetzt ist das Leben aber speziell, oder? Da kommen immer wieder ungeplante Dinge dazwischen, die wir nicht umgehen können. Geht das euch auch so? Die fliegen in dein Leben hinein. Wir haben gebeten, wir wollten gerade die Bibel lesen und da kommt ein unangemeldeter Besuch ins Haus. Oder wir haben vorgenommen, nach dem Nachtessen ein wichtiges Telefonat zu tätigen, zu relaxen. Da kommt die Tochter heim mit einem Platten, oder? Und das Velo muss am nächsten Tag wieder fit sein für die Schule. Toll, wie das Leben kreativ ist, oder? In diesen Dingen, die einfach hineingeschneit werden. Wie geht man mit dem um? Es gibt Leute, die ziehen ihre gesetzten Prioritäten eiskalt durch. Zum Beispiel sind wir in Italien ein ausgewanderter Schweizer besuchen gegangen und wir wollten ihn kurz grüßen, wir sind angekommen. Der kam kurz hinaus, hat gesagt, hallo, ich bin gerade am Nachtessen. Wenn ich fertig bin, kümmere ich mich dann auch um euch. Und er hat uns eine halbe Stunde vor der Türe stehen lassen. Knallhart durchgezogen, oder? Seine Prioritäten. Aber in Italien kannst du das nicht machen. Kein Wunder hat er auch seine Freunde verloren, oder? Deswegen es ist es nicht immer sinnvoll, die Prioritäten einfach eisig durchzuziehen. Gewisse ungeplante Dinge lassen sich nicht aus der Welt schaffen, aber es ist weise, wenn man nach diesen unumgänglichen Intermezzos sofort wieder zu den gesetzten Prioritätenliste zurückkehrt. Also zum Beispiel nach dem Reparieren des Velopneus womöglich das geplante Telefon machen, bevor ich dann relaxen will, oder? So, und jetzt kommt die Frage an euch. Die Analyse, was für Prioritäten wir eigentlich haben. Das wäre jetzt spannend. Das wäre was für die Hauszelle. Unsere wichtigsten Prioritäten erkennen wir ganz einfach, wenn wir analysieren, wo wir die meisten Gedanken, unser meistes Geld und die meiste Zeit einsetzen. Die Dinge, die in unserem Herz sind, die kommen irgendwie an die Oberfläche, früher oder später. Jesus sagt sogar, denn was das Herz voll ist, das geht der Mund über. Und diese Tatsache lässt uns auch erkennen, wo wir ansetzen müssen, wenn wir weise Zeitverwalter im Sinne Gottes werden möchten, bei unserem Herzen. Wenn wir einfach jetzt mechanische Prioritäten setzen in unserem Leben, ja, zuerst bete ich, dann lese ich die Bibel, dann bereite ich das Frühstück für meine Familie und so weiter. Das ist alles gut und recht, oder? Aber wir müssen wissen, dass ich 100-mal die rechten Prioritäten setzen kann. Ich kann sie sogar eisern befolgen, wie die Pharisäer übrigens, die haben das gut gemacht, und dennoch 100%ig am Herzen und am Willen Gottes vorbeischießen. Wenn unsere Motivation nicht dem Wunsch entspricht, durch gute Zeiteinteilung, durch das Setzen der richtigen Prioritäten in eine tiefere Beziehung zu Jesus hineinzukommen und ihm unser Leben aus Liebe ganz zu weihen, dann ist das eine religiöse Übung. Dann ist das Gesetzlichkeit. Und wenn wir nachhaltig glücklich werden wollen, dann ist es weise, dem gesamten Ratschluss der Bibel zu folgen. Wow! Da sagt Jesus zum Beispiel in Matthäus 6, dass wir unser Leben nicht darauf ausrichten sollen, Schätze auf Erden zu sammeln, sondern im Himmel. Er sagt uns auch, dass wir uns keine Sorgen machen sollen um unser Leben, was wir essen und trinken und anziehen werden. Er sagt, dass unser himmlischer Vater weiß, dass wir das alles brauchen. Und er weiß es nicht nur, er möchte es uns geben. Und da sagt dann Jesus so wunderbar in Matthäus 6, 33, sorgt euch zuerst darum, dass ihr euch seiner Herrschaft unterstellt und tut, was er verlangt, dann wird er euch schon mit all dem anderen versorgen. Wow, verstehen wir dieses geistliche Prinzip? Jesus sagt, wenn wir zuerst das tun, was ihm wichtig ist, dann sorgt er sich für den ganzen Rest unseres Lebens. Amen. Für all diese dicken Rechnungen, die immer kommen. Wow. Jesus hat uns in Johannes 10 versprochen, er möchte uns Leben geben und Leben im Überfluss. That's his style. Er hat verheißen, gebt, so wird euch gegeben. Da ist auch die Zeit gemeint. Gebt, so wird euch geben, ein volles, gedrücktes, gerütteltes und überfließendes Maß wird man in euren Schoß geben. Das ist das Leben, das der großzügige Schöpfer für uns geplant hat. Und wir Menschen meinen aber immer, ja, wir wissen schon, was uns froh und glücklich macht, oder? Und deswegen nehmen wir unser Leben gerne ein bisschen in die eigene Hand und bestimmen die Prioritäten gerne selbst, die uns wichtig dünken. Und dabei sind wir so kurzsichtig, oder? Jesus sagt nochmals in Matthäus 16, 24, die Hoffnung für alle hat es so schön formuliert. Wer mir nachfolgen will, darf nicht mehr sich selbst in den Mittelpunkt stellen. Da geht es auch um Zeitmanagement. Sondern muss sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Wer sich an sein Leben klammert, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben für mich einsetzt, der wird es für immer gewinnen. Und wir möchten gewinnen und wir möchten finden. Und wenn wir nachhaltig glücklich werden sein wollen, dann geht es eben darum, dass ich auch den Willen Gottes suche, dass ich die Gebrauchsanweisung unseres Schöpfers beachte, die Bibel, diese Ratschlüsse zu Rat ziehen. Und wenn wir das tun, stellen wir fest, dass in Gottes Augen es ganz wichtige Prioritäten gibt. Da ist einmal die Priorität und mit unserer Beziehung zu Gott als erstes, dann die Beziehung zu unserer Familie, die Beziehung zu der Gemeinde, zu der Lokalgemeinde, das Einsetzen in meiner Gaben und so weiter, Lebensgruppe, involviert sein in einem Jüngerschaftsprozess und dann unsere Mitmenschen. Das sind ganz, ganz, ganz wichtige Elemente. Wo offenbart sich Reich Gottes? Reich Gottes offenbart sich dort, wo der König regieren kann, oder? Wo der König Herr über mein Leben ist, wo er mitbestimmen kann, dort ist Reich Gottes. Wow! Und ich meine, diese aufgelisteten Prioritäten, die seien auch etwas nach der Wichtigkeit aufgelistet, auch wenn sie total ineinander fließen. Aber eben, nun hat jeder von uns ein ganz individuelles, persönliches Prioritätenprofil entsprechend der Herkunft, entsprechend der Begabung, entsprechend der Berufung, entsprechend deinem Stand und deiner Eigenart. Und deswegen, hey, das Thema ist völlig persönlich und dein Prioritäten, dein Schema entspricht nicht deinem Nachbarn. Jeder Einzelne muss mal Rechenschaft abgeben für sein eigenes Leben. Lass dir vom Heiligen Geist immer wieder zeigen, welche Prioritäten wichtig sind. Sprich mit ihm darüber, mach's zum Thema. Und ich glaube, dass sich diese Prioritätenliste auch im Laufe des Lebens verändern, entsprechend deiner Berufung und entsprechend deinem Lebenszyklus. Aber jetzt kommt etwas, das ich lange nicht verstanden habe. Ganz entscheidend ist, dass dann auch noch, dass wir darüber wachen, ob Jesus im Zentrum von jeder einzelnen Prioritäten steht oder eben nicht. Ich habe mal aufgeschrieben, Familie, Gemeinde, Arbeit, Schule, Freizeit, Bewegung, persönlicher Gottesdienst und so weiter. Wir müssen uns fragen, hat Jesus die Herrschaft in jeder dieser Prioritäten, die ich setze. Wenn das so ist, stellen wir fest, dass die Gewichtung und die Ausbalancierung der einzelnen Prioritäten schon gewaltig entschärft ist. Wir sehen aber in der folgenden Darstellung nun, dass echte Geistlichkeit noch nicht erreicht ist, wenn wir die perfekte Prioritätenaufteilung in unserem Leben gefunden haben und es sogar schaffen sie, minutiös einzuhalten. Ich erkläre es euch. Wir können zum Beispiel nicht sagen, ich bin total geistlich, ich nehme mir nur eine einzige Stunde Freizeit in der Woche und diene dafür 20 Stunden in der Gemeinde. Halleluja, bin ich geistlich. Wenn Jesus in dieser einen Stunde Freizeit nicht im Zentrum steht, wenn er in dieser einen Stunde nicht die Herrschaft in unserem Leben bekommt, dann kann unser Leben total in eine schiefe Lage kommen. Verstehen wir das? Und ich kann jeden Tag 3 Stunden beten. 3 Stunden beten, wow! Und nur 10 Minuten im Internet herumsurfen. Ich sage dir, wenn Jesus in diesen 10 Minuten nicht Herr über dein Leben sein kann, dann können diese 10 Minuten dein ganzes geistliches Leben total ruinieren. Verstehen wir das? Es geht also nicht immer nur um die Reihenfolge, es geht nicht nur um die Ausgeglichenheit der einzelnen Prioritäten, sondern dass auch der Wille Gottes im Zentrum jeder Priorität steht. Haben wir das verstanden? Yes, dann habt ihr schon viel gelernt. Wir kommen bald zum Abschluss. Dann ist es entscheidend, ob wir Prioritäten aus Gummi oder aus Eisen setzen. Ich werde mich erklären. Eine Gummipriorität ist zum Beispiel ein Vorsatz, ich will mehr in der Bibel lesen. Super. Aber eine Eisenpriorität wäre zum Beispiel die Entscheidung, ich will jeden Tag mit Hunger, mit Interesse mindestens 1 oder 3 Kapitel lesen oder 20 Minuten in der Bibel lesen. Sehen wir den Unterschied? Da kann ich auch eine genaue Erfolgskontrolle durchführen bei solchen eisigen Prioritäten. Nicht alle Prioritäten lassen sich da so gut unterscheiden. Aber ich möchte doch sagen, dass diese Gummiprioritäten uns ganz schön betrügen können, oder? Die hören sich stinkfromm an, ja. Und jetzt kommt auch noch etwas Lustiges. Wenn wir bewusste Prioritäten setzen, tun wir auch bereits einen wichtigen ersten Schritt, Zeitfressern das Wasser abzugraben. Auf welchen Namen diese Störefriede auch immer hören. Zeitfresser, Zeitdiebe, Zeitfallen. Eines ist ihnen immer gemeinsam. Sie lauern überall und wollen dir deine wertvolle Zeit klauen. Habt ihr schon mal darüber nachgedacht? Zeitfresser, zum Beispiel schlechte Organisation und Planung oder schlechte Ordnung, kann ein Zeitfresser sein. Du suchst den halben Tag Dinge, weil du nicht organisiert bist, oder? Aber schon erlebt, oder? Wow. Offen sein für Ablenkung, Schwatzsucht, Unentschlossenheit, unangenehmes Aufschieben, zu perfektionistisch sein wollen, da kannst du viel Zeit verlieren. Ich weiß, von was ich spreche. Unfähig sein, Nein zu sagen, Aufgaben nicht zu Ende führen, Angst, Fehler zu machen. Übertriebenes Social Networking und unnötiges Surfen im Internet, ja, kann ein Zeitdieb sein. Auch der Fernseher. Zu vieles gleichzeitig machen wollen. Wenn wir klare Prioritäten setzen, wird es uns leichter fallen, die Zeitdiebe zu erkennen. Und dann können wir auch die Jagd auf sie eröffnen, oder? Amen. Fangt uns die kleinen Füchse, die die Weinberge verderben, sagt Hoheri 2,15. Ja, und dann gibt es zum Schluss noch die Kunst zu lernen, im rechten Moment Nein zu sagen, nämlich zu Dingen, die unseren Prioritäten und Zielen nicht dienen. Wenn wir zu einer Sache Ja sagen, dann werden wir zwangshaft zu einer anderen Nein sagen müssen. Stimmt das? Und einfacher Nein sagen kann derjenige, der primär von einer Vision bestimmt ist und nicht von der Erwartungshaltung von anderen. Das alles sind Dinge, die uns helfen, gute Verwalter unserer wertvollen Zeit zu sein. Ein reifes geistliches Leben zeigt sich an Ausgeglichenheit. Gebt also sorgfältig Acht. Acht, wie ihr lebt. Verhaltet euch nicht wie unverständige Leute, sondern verhaltet euch klug. Macht den bestmöglichen Gebrauch von eurer Zeit. Danken wir Gott für die Zeit, die er uns geschenkt hat. Danken wir ihm für das Geschenk dieses Tages. Jede Minute ist ein ganz wertvolles Juwel. Wir möchten dieses Juwel pflegen. Wir möchten dieses Juwel wertachten. Und das heißt jetzt, für jeden von uns etwas anderes. Für den einen heißt es vielleicht nicht nur für die Highlights zu leben, sondern dem Leben einfach entspannter zu begegnen, es viel bewusster zu leben. Für einen anderen heißt es, lernen, ein noch besser Verwalter zu sein. Für einen anderen bedeutet das, Gott und den Geist Gottes zu bitten, dass wir mehr noch in eine wunderbare Lebensbalance hinein können. Für einen anderen bedeutet es, gute Prioritäten zu setzen, das Leben Jesus zu weihen, ihn zu lieben. Für einen anderen bedeutet es, die Herrschaft Jesu in alle Prioritätenbereiche einzuladen. Für einen anderen bedeutet es vielleicht, die Gummiprioritäten einmal mit Gott zu besprechen. Für einen anderen bedeutet es, auf die Jagd zu gehen, auf diese Zeitdiebe einfach einzugehen. Herr, wir möchten dir danken, dass wir leben. Das Leben ist sensationell. Und wir haben das Vorrecht, in einem Land zu leben zu dürfen, wo es uns so gut geht, wo wir Geld haben, wo es uns gut geht, wo wir uns nicht kümmern müssen um existenzielle Dinge. Herr, aber du hast uns dieses Leben nur einmal geschenkt. Und gib uns die Gnade, dass wir es für dich leben. Ich bete für mich, aber ich bete auch für alle anderen, dass mein Leben, dass unser Leben wie eine Saat ist, dass einmal eine reiche Frucht für die Ewigkeit hervorbringen wird, Herr. Lass uns immer wieder unser Leben im Blick dieser Ewigkeit sehen, Jesus. Oh, Jesus, dass wir diese Zeit so einsetzen, dass wir die ganze Ewigkeit davon profitieren dürfen. Danke, dass du uns hilfst, dir näher zu kommen, Herr. In eine größere und tiefere Liebesbeziehung mit dir hineinzukommen und aus dieser Liebesbeziehung dir zu dienen, Herr. Danke, dass du uns da die Gnade schenkst, die richtigen Prioritäten zu setzen, Tag für Tag. Danke, dass du uns die Gnade schenkst, einfach auch Zeitfresser, die gleichen Zeitfresser, die uns immer wieder attackieren, in Schach zu halten. Danke, dass du uns Gnade schenkst, unsere Prioritäten mit dir zu besprechen, Jesus. Und speziell diese gummigen Prioritäten neu abzustimmen mit dir. Wir danken dir, dass jeder von uns hier eine gewisse Zeit von dir noch bestimmt bekommen hat. Danke für jeden Tag, Herr. Das Leben hier ist wirklich schön, Herr. Und wir möchten es neu dir weihen. Wir möchten für dich leben, Herr. Und dir nochmals danken, Herr, dass du uns geschaffen hast. Du hast gute Gedanken und Absichten gehabt. Du hast Absichten gehabt, dass wir ein Leben im Überfluss haben können. Und das möchten wir auskaufen in deinem Namen. Herr, und auch wenn dieses Thema ein bisschen lehrmäßig war, Herr, aber es betrifft uns jeden Tag, Herr. Und hilft, dass wir dazulegen können. Und dass unser Leben dich verherrlicht. Wir danken dir von ganzem Herzen. Amen. Wir singen noch ein Lied und dann wird Tina abschließen.